Hashtag Femfluence. Der Radio Teddy Influencer Talk.
Patrick Tomalla, der Pferde-Influencer, ist hier bei mir. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich sehr, sehr hier zu sein, in meinem geliebten Potsdam.
Ja, ist schön hier, oder?
Ja, ich war ja auch schon eine Weile hier mal.
Was hast du gemacht hier?
Ich war hier auf dem Sportinternat, als ich noch ganz jung und knackig war.
Also gestern?
Gestern, genau, war ich hier auf dem Internat und habe hier tatsächlich sogar mein Abitur gemacht in dieser schönen Stadt.
Und jetzt bist du Influencer.
Jetzt bin ich Influencer. So weit kann man sinken. Corona macht's möglich.
Ich kenne dich ja schon länger. Ich folge dir ja schon etwas länger auf deinem Social Media Account. Und für mich ist ja heute so ein kleiner Fangirl-Moment.
Das verstehe ich nicht.
Das verstehst du nicht. Ich erklär's dir. Ich finde dich wahnsinnig unterhaltsam. Aber ich will nicht zu viel verraten. Ich kenne dich ja schon ein bisschen dadurch, dass ich dich bei Social Media verfolge. Aber wir möchten jetzt auch, dass alle anderen dich natürlich auch noch ein bisschen kennenlernen. In deinem Profil steht Patrick Tomalla. Lebe dein Leben laut und bunt.
Das ist wohl treffend. Deswegen habe ich mich heute hier mit einem Einhorn-T-Shirt bewaffnet, eine Einhornkette in Pink und mich für den bunten Radiosender gekleidet, wie es sich gehört.
Du passt wundervoll hier ins komplette Ambiente und zu uns auch. Wir wollen dich jetzt noch ein kleines bisschen besser kennenlernen und machen deshalb das hier mit dir.
Der Profilcheck.
Patrick, wie alt bist du? Willst du uns verraten, wie alt du bist?
Natürlich. Ich bin Jahrgang 90. Also ich bin jetzt 33, werde dieses Jahr 34.
Was ein junger Hüpfer.
Oder ein Mittelalter Schinken.
Wo wohnst du?
Ich wohne in der Nähe der wunderschönen Lutherstadt Wittenberg.
Beschreib mal deine Familie.
Meine Mama leitet eine Kindertagesstätte. Mhm. Mein Stiefpapa hat eine Fleischerei. Und viele Tiere haben bei uns noch ein richtig tolles Leben.
Ohne Fleischerei?
Ohne Fleischerei, aber ich finde auch, wenn man heutzutage isst, dann sollte man das bewusst tun. Das gehört für mich auch dazu. Und insgesamt wohnen wir sehr, sehr ländlich. Ich habe, glaube ich, ein paar ganz nette Werte vermittelt bekommen und Ansichten. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
Wie bist du Influencer geworden?
Um Himmels Willen. Ich habe nach meinem Abitur habe ich ein duales Studium für Gesundheitsmanagement gemacht, war dann in Berlin als Personal Trainer und habe so ein bisschen ein paar Modeljobs mitgenommen, was so sich geboten hat und habe da am Anfang Instagram genutzt, um Essen und Training so ein bisschen zu verfolgen. Mhm. Dann kam 2015 mein Pferd Ipanema mit in mein Leben und das hat dann einfach mit Bildern mit ihr begonnen und da ich ja das mit dem Modeln so ein bisschen gemacht habe, wollte ich einfach wahnsinnig tolle Bilder mit meiner Iba haben und daraus ist das dann so ein bisschen entstanden, dass ich das mit ihr zusammen immer mehr gemacht habe und daraus ist dann ein Pferde-Account entstanden und als ich in der Corona-Zeit nicht mehr Menschen mit Sport beglücken durfte, habe ich das forciert und jetzt ist das draus geworden, was es ist.
Da reden wir auch gleich noch drüber. Wenn du mal frei hast, was machst denn du dann am liebsten?
Wenn ich mal frei habe, dann tanze ich in Berlin oder reite mal mit einem Pferd aus und habe mein Handy einfach zu Hause gelassen.
Das geht bei dir?
Das geht manchmal, wenn ich es dann wirklich durchziehe. Das muss ich richtig explizit machen, denn ansonsten ist es mittlerweile so, du hast da so einen Blick für und wenn eine schöne Situation kommt, zückst du automatisch die Kamera. Du kannst dich dem nicht mehr verwehren sonst.
Das verstehe ich vollkommen. Und jetzt bin ich gespannt. Beschreib doch mal in einem Satz, was du auf deinem Social-Media-Kanal machst.
In einem Satz?
Du kennst wir sind ja doch beim Radio, wir haben keine Zeit.
Du kennst ja meinen Account. Ja. Also mein Account ist sehr pferdig, sehr bunt und vermittelt, denke ich, dem ländlichen Leben auch sehr viel Weltoffenheit.
Du hast ja gerade erzählt, dass du auf deinem Social-Media-Account sehr pferdelastig bist, sagen wir es mal im positiven Sinne, sehr pferdelastig bist. Erzähl doch mal bitte, wie so ein normaler Tag bei dir, Patrick Tomalla, abläuft.
Der Wecker klingelt um 5.05 Uhr.
Ist ja wie unsere Morgenshow, kannst ja auch hier Morgensendung machen mit Christina und Tim.
Mein Lebensgefährte, der muss um 6 Uhr los zur Arbeit und wir frühstücken jeden Morgen gemeinsam. Dann bin ich meistens von 6 bis 7 mit Videoschnitt und den ersten Postings beschäftigt. Also ich filme immer über den ganzen Tag mit und verarbeite das dann am nächsten Morgen in die Postings und gucke schon mal in die E-Mails rein, was so anfällt. Dann werden die Pferde versorgt und da die an sehr vielen Stationen verteilt stehen, einfach um ihm das bestmögliche Leben zu ermöglichen und viel Grün und viel Platz und viel frische Luft, nimmt das sehr viel Zeit in Anspruch, die dann alle einmal zu versorgen. Denn so wie Familien, Eltern ihren Kindern was Gutes zu essen geben wollen, so möchte auch ich meinen Pferden nur was Gutes gönnen.
Ich weiß, du bist da sehr genau, ne? Der kriegt sehr, das Pülverchen genau. Und das Zusatzfutter und der noch das. Und warte mal, wie viele Pferde hast du?
Es sind jetzt mittlerweile 10.
Und die kriegen auch alle was anderes, lass mich raten.
Nein. Es kriegen ein paar das Gleiche.
Aber, das gleiche Spezielle.
Ja, genau. Es ist schon sehr speziell und sehr durchdacht und sehr aufwendig leider. Also der Tag hat zu wenig Stunden. Ich bin mit dem Füttern meistens dann so gegen 11, 12 Uhr fertig und da bin ich noch kein Pferd geritten. Das ist schade.
Ja. Dann, wie gesagt, ich verfolge ja deinen Account. Ich sehe, du hast ja gerade erzählt, du stehst morgens auf, du fährst von Station zu Station, ne, von den Jungpferden zu den Fohlen. Fütterst, machst sie raus, machst dabei noch ein paar Stories, dann sieht man am Nachmittag irgendwie, ja, ich bin jetzt schon beide Pferde vor der Mittagshitze geritten, da denke ich so, hä, wie macht er denn das jetzt auch noch? Ich weiß ja, wie das alles abläuft, ich habe ja selber Pferde und ich weiß, wie zeitaufwendig das ist. Wie packst du das alles in einen Tag? Es ist ja dann nicht mit Reiten nicht getan, die müssen ja abends wieder versorgt werden, sie müssen von der Weide wieder reingeholt werden. Du arbeitest zwischendurch auch noch als Influencer, du hast auch noch nebenbei viele Projekte. Kann ich mal wissen, wie das funktionieren kann?
Es funktioniert, indem ich mir da früh einen genauen Plan mache. Und ich bin ein Mensch, wenn an einem Tag nichts ansteht, kann ich der faulste Mensch der Welt sein.
Ehrlich?
Wirklich. Dann kann ich auch mich den ganzen Tag meinem Fernseher widmen. Da habe ich überhaupt keinen Stress mit. Aber wenn dann Termine anstehen und Projekte anstehen, kann ich auch, glaube ich, ein Pensum stemmen. Wenn ich weiß, es ist viel zu tun, dann funktioniere ich da auch so, dass das dann alles klappt.
Okay.
Ich weiß nicht, wie das geht. Kann ich mir selber nicht erklären manchmal. Aber ich habe mittlerweile auch zum Glück ein paar helfende Hände im Hintergrund. Also seit dem September im letzten Jahr habe ich eine Assistentin, die das mit den Bühnenshows so ein bisschen organisiert und die macht mittlerweile auch solche Sachen wie das Aushandeln von Terminen und das Schreiben mit den Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, das übernimmt sie und das nimmt mir schon viel ab und dann brauche ich quasi mit ihr in Anführungsstrichen am Tag nur eine Stunde telefonieren und sie hat in der Zeit mein halbes Leben organisiert.
Aber also 8 Stunden Schlaf ist doch auch ein Wunschtraum, oder? Schaffst du das?
Wir gehen tacheslich recht zeitig ins Bett. Acht Stunden sind es nicht, aber 7 schaffen wir schon auf.
Das ist aber echt diszipliniert, ne?
Ja.
Das muss man ja auch dann erstmal, dass man abends sagt, so jetzt ist aber auch Schicht, ich brauche den Schlaf, weil ich muss um 5:30 wieder aufstehen.
Ich glaube, wenn man 5 Uhr aufsteht, dann bist du abends so müde.
Ich bin mal eine Zeit lang immer um 3:20 Uhr aufgestanden, als ich so die Morgensendung betreut habe. Bin ja auch noch eine Stunde zur Arbeit gefahren. Aber also und 3:20 Uhr ist nicht mehr nachts, aber auch noch nicht morgens. Und im Winter ist es immer dunkel. Und das ist ja bei dir dann im Winter auch so, ne? Wenn du da morgens aufstehst und es regnet und es nieselt und es ist bäh. Wie motivierst du dich dann dazu, morgens da in die Kälte, in die Nässe zu gehen? Man beobachtet dich ja auch manchmal dabei, wo du sagst, heute ist es ja wieder besonders ekelhaft. Und
ich möchte bitte den Winter an dieser Stelle nicht thematisieren.
Okay.
Das macht was mit mir.
Mag kein Pferdebesitzer.
Im Winter ist immer eine gute Zeit, um bei mir anzuklopfen, um ein Pferd zu kaufen.
Ah, okay.
Sagen wir jetzt so.
Um weniger Arbeit zu haben. Wir bleiben mal bei der Pferdegeschichte. Das ist ja auch das, was man am meisten von dir sieht. Erzähl uns doch mal, wie du zu den Pferden, zum Reiten überhaupt gekommen bist.
Also mein Stiefpapa, wir wohnen recht ländlich und die haben schon immer Shetland-Ponys.
Das sind sehr kleine Ponys.
Das sind sehr kleine Ponys für einen ganz großen Patrick, der aber damals noch nicht ganz so groß war. Also mit 6 saß ich da das erste Mal dann auf den Ponys und dann ist das immer mehr gewachsen. Unsere Nachbarn haben damals noch eine Art Reitschule gehabt. Und mit 14 durfte ich mir dann von meinem Jugendweihegeld, das ist im ländlichen Bereich ja manchmal ganz ordentlich, ein erstes großes Pferd kaufen. Es war leider nicht so viel Geld, was ich bekommen habe, dass es ein Pferd war, was zu mir gepasst hätte, weil eigentlich
sagt aber es war kein Shetland-Pony.
Nein, es war kein Shetland-Pony. Das war der Onkel von meiner Ipanema, die ich jetzt habe.
Aha, okay.
Von der Verwandtschaft gesehen. Und man sagt eigentlich, dass unerfahrene Reiter ein erfahrenes Pferd brauchen. Und erfahrene Reiter können dann unerfahrene Pferde haben. Ich hatte als unerfahrener Reiter ein unerfahrenes Pferd, was nur in eine Richtung gehen wollte und beim Aufsteigen einmal immer Männchen gemacht hat und mit den Vorderbeinen gewedelt. Hm. Ganz sympathisch.
Sehr sympathisch.
Und dann kam, der hatte sich dann sehr doll verletzt, der Salomon, so hieß er. Und dann habe ich wieder mit der Leichtathletik das Ganze forciert. Das hatte ich vorher schon gemacht, weil mein leiblicher Papa, der ist sehr, sehr sportlich und sportaffin und bei dem habe ich lange Leichtathletik gemacht und dann ging es aufs Sportinternat, weil es stand dann zur Wahl, das Pferd, was eh gerade nur auf der Wiese steht, einfach Pferd sein zu lassen und das am Wochenende zu genießen und das sportlich nochmal so zu forcieren, dass man eventuell da auch größer denken kann. Mhm. Das ging dann bis zu den deutschen Meisterschaften in der Staffel, sogar bis ins Finale. Aber dann hat mein Körper irgendwann gesagt, nee, kannst du stecken lassen, das machen wir nicht.
Geh lieber reiten, ja. Und dann hattest du das Pferd dann noch, hattest du den?
Den haben meine Eltern dann verkauft, das ist eine kleine Familientragödie, die ich an dieser Stelle nicht weiter ausführen möchte.
Das lassen wir weg, aber du hast dann wieder angefangen mit dem Pferdekram selber, Pferde, würdest du dich dann als Wiedereinsteiger bezeichnen?
Ja, doch, wirklich schon, weil das war ja dann 2015, da war ich ja dann quasi 25, also ist das ja dann schon 6-7 Jahre pausiert.
Passiert viel in der Zwischenzeit,
Da passiert viel und ich hatte es probiert mit einer Reitbeteiligung.
Ja.
Wir haben ja da noch in Berlin gewohnt und das hat für mich nicht funktioniert, weil wenn du immer dein Pferd komplett selbst versorgt hast und alles selber organisiert hast, dann ist es schwierig, sich da fremden Ideen unterzuordnen. Und dann habe ich das, glaube ich, 2 Monate gemacht und dann ist Ipanema eingezogen. Ein noch unerfahreneres Pferd, wo quasi noch niemand drauf saß. Ja, und mit der bin ich bis heute zugange und bin sehr verliebt, nach wie vor.
Die wird auch heute noch ein paar Mal Thema sein, die liebe Ipa. Also du hast gesagt, du hast auf den Shetland-Ponys bist du geritten. Warst du auch mal so klassisch in den Ferien auf dem Reiterhof oder beim Reitunterricht im Ort oder im Umkreis?
Nee, also was ich gemacht habe, sind meine Reitabzeichen. Ja. Wenn man auf Turnier reiten möchte, unsere Zuhörlinge oder Zuhörerets, wie wir sie in unserem Podcast nennen, um die Gendersprache zu umgehen, die kennen das ja vielleicht nicht. Wenn man auf Turnier reiten möchte, braucht man sogenannte Lizenzen, quasi Führerschein fürs Pferd, würde ich jetzt mal einfach gesagt.
Verschiedene Führerscheine sogar.
Naja, fürs Auto gibt es ja auch verschiedene Führerscheine.
LKW, Anhänger, genau.
So gibt es das fürs Pferd auch. Und in den Ferien habe ich da meistens meine Reitabzeichen gemacht. Aber das war so das Einzige, was ich an Lehrgängen hatte. Und ansonsten hatte ich Salomon ja zu Hause stehen.
Ja.
Wir haben das Heu selber gemacht. Wir haben den Hafer selber gemacht. Das war sehr viel Verantwortung, die ich aber auch nicht missen möchte.
Ich bin ja auch früher in Reitcamps und in Trainingslagern ja auch gewesen mit meinen Freunden, mit meinen Pferden. Du warst doch bestimmt da der Hahn im Korb, oder? Also gerade im Kindesalter ist es diese Reiterei doch mehr so ein Mädchenwunsch als ein Jungstraum, oder?
Wie fühlt man sich da? Im ländlichen Bereich geht das tatsächlich.
Ja?
Also es war auf jeden Fall immer ein Junge, der bei uns im Reitverein ist, der ist so alt wie ich.
Ah, okay.
Und bei unseren Nachbarn, der Mann, der ist auch richtig immer große Springen mit geritten. Also bei uns ist das eigentlich in der Region recht gut verteilt gewesen.
Ach so.
Sicherlich in meinem Alter war nur ein anderer Junge und viele Mädchen.
Ja.
Aber ansonsten habe ich das nie als Störfaktor empfunden.
Trotzdem ist doch Reiten und so ein eigenes Pferd haben so ein Traum von vielen, vielen Mädchen. Du bist jetzt einer, der hat unfassbar viel Erfahrung mit dem Kaufen der Pferde, mit dem Verkaufen der Pferde, mit dem, was man alles braucht für ein Pferd, was so ein Pferd überhaupt kostet. Lass uns doch mal so einen kurzen Check-up machen. Wenn jetzt mein Kind, bei meinem Kind ist das nicht schlimm, wenn er reiten wollen würde, wir haben ja Pferde zu Hause, der will aber lieber Traktor fahren. Wenn jetzt die Tochter ankommt und sagt, Mama oder Papa, ich will reiten oder ich will ein Pferd. Wie komme ich daran? Wie mache ich denn das am besten dann?
Also, wenn man ein eigenes Pferd haben möchte, dann sollte dem schon Reitunterricht vorangegangen sein.
Ja.
Es kommt halt auf die Region an.
Mhm.
Es ist regional sehr, sehr stark schwankend, ob in der Nähe eine Reitschule ist oder nicht.
Mhm.
wenn da eine Reitschule ist, dann würde ich da den ersten Weg hinsuchen und würde auch darauf achten, wenn der große Wunsch ein eigenes Pferd ist, dass das nicht nur mit dem Reitunterricht abgegolten ist, sondern dass da auch das die Stallarbeit dazu gehört und das Ganze rundherum um das Pferd, das was mich jeden Vormittag horrend viele Stunden kostet.
Das ist nämlich das, was viele immer gar nicht sehen. Ne? Oh toll, man steigt aufs Pferd und man sieht dich da reiten, und ne, aber dass da so viel drumherum noch dazugehört. Ja. Das ist halt kein Tennisschläger, den man aus dem Schrank nimmt, ne?
Das ist richtig. Und wenn so ein Pferd wie meine glänzen soll wie eine Speckschwarte, dann gehört da sehr viel Liebe und gutes Futter dazu. Und das bedeutet viel Arbeit rundherum. Und finanziell kann man da ganz, ganz viel Geld ausgeben, kann das sicherlich auch günstig haben. Günstig heißt heutzutage leider oft krank. Oder so unerfahren, dass es einfach jahrelang dann kein Spaß ist zu reiten. Also ich würde hier, glaube ich, empfehlen, wenn die Kinder schon in dem Alter sind, dass sie einen Ferienjob machen können, dann schickt die gefälligst irgendwo in die Welt und lasst die Zeitung austragen. Oder. Also ich finde, man sollte relativ schnell vermitteln, was so ein Pferd kostet und wie viel Arbeit dahinter steckt, auch wenn man es als Eltern finanzieren möchte und kann. Erfahre ich trotzdem, wenn ich auf Turnier fahre, oft solche Situationen, in denen es für mich so wirkt, als würden die Eltern nie Nein sagen.
Mhm.
Und daraus resultieren dann oft leider Kinder, die die Pferde als in Anführungsstrichen Sportgeräte sehen,
ja,
die, wenn sie nicht funktionieren, ausgetauscht werden. Und sowas hatte ich nie. Also
ich auch nicht.
Mhm. Ich habe die Pferde, die ich habe, die habe ich. Und daraus macht man das Beste, weil man einfach zusammen eine tolle Zeit haben möchte. Und das, denke ich, ist das Wichtigste daran. Das ist ein Sport mit einem Tier und das soll eine Freundschaft werden und kein Sportgerät.
Unsere beiden Herzen schlagen ja für die Pferde. Mhm. Und wir wollen auch niemandem ausreden, das Hobby Reiten oder Pferde anzugehen. Aber es ist schon ein sehr kostspieliges Hobby. Ne? Es ist ja nicht nur das Pferd anschaffen, da hängt ja dann auch noch so viel dran.
Das ist die Unterhaltung, ja. Das Glück ist bei mir, dass ich halt sehr viel selber mache.
Mhm.
Mal als Beispiel, ich habe ja zwei Pferde, die sind 5 Jahre alt. Das ist so das schönste Alter, um in den Reitsport einzusteigen für so junge Pferde.
Die Halbstarken.
Genau, die Halbstarken, die sind dann quasi in der Pubertät. Und für die habe ich mir seit dem letzten Winter quasi den Luxus gegönnt, sie in einem Stall einen Ort weiter einzustallen, weil dort eine Reithalle ist und ein schöner Reitplatz. Ich habe bei mir zu Hause wunderschönes Ausreitgelände. Aber wie erklärt man das, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel turnen möchte, dann bräuchte es natürlich auch irgendwo Möglichkeiten, um Turnen zu trainieren. Und weil es sehr aufwendig ist, die Pferde dann immer dorthin zu bringen,
mhm,
habe ich mich entschieden, die dort einzustellen. Und das kostet im Monat circa pro Pferd um die 400 Euro. Und da sind meine ganzen Pülverchen natürlich noch nicht dabei. Und davon hat das Pferd auch noch keinen Sattel.
Ich wollte gerade sagen, davon hast du auch noch nicht deinen Sattel, deine Trense. Genau. Alles andere Equipment. Der Reiter muss ja auch noch was anhaben.
Ja, und der Reitunterricht möchte bitte auch abfallen.
Genau, genau. Das stimmt. Das ist also jetzt mal ganz im Ernst, besser Schach spielen als reiten? Ist das eine Alternative für dich?
Nee.
Nee.
Nee, weil das Gefühl, was man hat, wenn man zum Beispiel dann mit dem Pferd, das übers Stoppelfeld fliegt oder durch den Wald galoppiert oder es auch in so einem Dressurviereck unter einem anfängt zu tanzen und genau das zu machen, was man mit ganz feinen dirigierenden Körpergewichtshilfen und der veränderten Beinlage schafft zu vermitteln, dann ist das ein unbeschreibliches Gefühl.
Da kann ich dir nur zustimmen. Absolut. Vor allem mit dem eigengezogenen, ja, angerittenen Pferd ist das immer was ganz, ganz Besonderes. Mein kleiner Themensprung. Du machst ja diese Social-Media-Sache ja nicht nur, um reich und berühmt zu werden, obwohl doch reich werden möchtest du wahrscheinlich schon. Du hast einen ganz besonderen Traum. Erzähl uns doch mal von dem. Wofür machst du das alles jeden Tag?
Ich möchte reicher an Zeit werden für meine Pferde. Ich habe aktuell den Traum von einem eigenen Hof für meine Pferde und mich. Einfach, weil es aktuell so viel Zeit frisst, täglich alle an den verschiedenen Orten, wo es ihnen haltungsmäßig am besten geht, zu besuchen. Und ich hätte gerne einen ganz großen Ort, an dem ich diese ganzen Haltungsmöglichkeiten zusammenfassen kann. Und vielleicht sogar mir einen kleinen Reitplatz dahin packe, an dem ich dann auch mit meinen Sportpferden trainieren kann. Das wäre mein Traum. Weil ich hatte das schon einmal, dass ich aus dem Bett gefallen bin und meine Pferde gesehen habe, und das habe ich aktuell nicht mehr. Und das möchte ich gerne wieder haben. Wenn zum Beispiel wieder ein Fohlen kommt, möchte ich im Bademantel rausgehen können und bei der Geburt daneben stehen. Das ist meine Art von Luxus und mir ist klar, dass das sehr teuer ist. Mhm. Dafür gibt es dann halt keinen XXL-Jahresurlaub, sondern vielleicht eine XXL-Wiese für alle Pferde.
Das zuckersüße Leben deiner Pferde, vor allem einer jungen Dame, kann man ja jetzt in einem Buch nachlesen. Du hast dein erstes Kinderbuch geschrieben, Vivas Tagebuch. Und bevor du mal erzählst, worum es geht, wie bist denn du auf die Idee gekommen, ein Kinderbuch zu schreiben? Warum das jetzt auch noch? Hast du zu viel Zeit?
Ich habe zu viel Zeit, nein. Wenn die Fohlen zur Welt kommen, dann versetzt mich das in eine Gefühlslage, die ich als frisch verliebter Papa beschreiben würde, ja, der sein kleines Kind vernarrt ist. Und das macht auch in meiner Art zu schreiben, was ja früher so Postings mit Bildern waren auf Social Media, sind ja heute Videos. Und nach den Fohlengeburten habe ich so viele verliebte Schmetterlinge im Bauch, dass ich das in Worte gefasst habe. Und das habe ich im vergangenen Jahr bei Vivas großem Bruder, dem Fred, das erste Mal gemacht. Mhm. Und habe dann so jede Begebenheit der Abenteuer, die jeden Tag so das Fohlen als neue Abenteuer kennenlernt, niedergeschrieben. Mhm. Und dann auch schon im letzten Jahr mal eingesprochen.
Ja.
Und daraus ist bei meinen Followern der Wunsch erwachsen, das in ein Kinderbuch zu verpacken. Und da habe ich dann in diesem Jahr Partner gefunden, einen Verlag, der das mit mir gewuppt hat.
Du hast jetzt gerade schon mal so einen kurzen Vorgeschmack gegeben, die Besonderheiten, die ein Fohlen so in seinem Alltag erlebt, darüber hast du geschrieben. Kannst du noch so ein bisschen mehr verraten, worum es geht? Welche Besonderheiten gibt es denn da, die so ein Fohlen erlebt?
Naja, so ein Fohlen kommt ja nicht auf die Welt und kennt direkt alles, was auch mit dem Menschen zu tun hat. Es kennt ja noch nicht Regen, es kennt noch keinen Schnee. Mhm. Und wenn so ein Fohlen im Mai, März oder April zur Welt kommt, dann sind da auch mal Sachen, die wettertechnisch passieren, wo die Gesichtszüge des Fohlens erstmal so ein bisschen Fragezeichen in den Augen haben. Und das sind alles Dinge, die ich dann verpacke. Und wenn es okay ist und an diese Stelle passt, ja, würde ich vielleicht mal so ein paar einleitende Worte des Kinderbuches hier.
Unbedingt, ganz verlesen. Exklusiv.
Ganz exklusiv.
Mach mal.
Jeder kennt dieses eine Kind, das immer andere Ideen hat als alle anderen. Solche Kinder gibt es auch unter den Tieren. Und genau um so ein Pferdekind, also ein Fohlen, geht es in dieser Geschichte. Viva ist das schönste Fohlen, was sich ihre Mama Emmy und ihr Besitzer Patrick hätten wünschen können. Jedoch stecken unter ihrem glänzenden Fell ganz viele Ideen, die Patrick oft verzweifeln lassen. Taucht ab in Vivas Abenteuer, die ein kleines Fohlen erlebt. Nun, Viva erlebt sie wohl immer etwas besonders.
Oh, bist du schon fertig?
Ich bin schon fertig.
Oh, kannst du weitermachen? Oh, klingt das schön. Da hört man so richtig, wie verliebt du in dieses kleine Fohlen bist, ne? Ja. Und vielleicht kann ich eine Sache daraus mal, du erzählst auch in deinem Account immer so übers Fohlen-ABC. Mhm. Vielleicht können wir einmal für alle klären, ich weiß es, aber was ist denn das Fohlen-ABC? Was müssen die Fohlen denn lernen? Wirklich das Alphabet oder wie machst du das?
Also ich glaube, Viva kann jetzt mittlerweile lesen und schreiben. Vor allem Romane, in denen sie mich zur Weißglut treibt.
Ja.
Nein, also so ein Fohlen, man führt ja Pferde an so einem Halfter in die Richtung, in die man gerne gehen möchte. Das kennt so ein Fohlen natürlich nicht von Anfang an. Und da gibt es einmal die, ich sag mal, älteren Züchter, die alten weißen Männer unter den Pferdemenschen, die dann einfach das Halfter draufpacken und am Strick ziehen und dann muss das funktionieren. Und dann gibt es Patrick, der sich mit Hilfe von vielen anderen Menschen, die das natürlich vor mir schon mal irgendwann gemacht hat, überlegt hat, wie kann er das dann einfach nach und nach vermitteln, ohne dass das Fohlen jetzt da Zwänge empfindet und man trotzdem am Ende ein angenehmes Miteinander mit dem Pferd hat. Also es geht darum, dass das Fohlen weiß, wenn ich die Hufe hochhebe und der mir da die Steine rauskratzt, dann ist das danach schöner als vorher. Es geht darum, dass das Fohlen im Notfall auch auf den Pferdeanhänger gehen würde. Ja. Weil wenn so ein Pferd mal richtig, richtig doll Bauchschmerzen hat, mit einem Kind fährt man zum Tierarzt, mit einem Pferd müsste man dann vielleicht in die Klinik fahren.
Mit einem Kind fährt man zum Tierarzt? Ja, bitte nochmal. Auch schön.
Mit einem Kind fährt man zum Kinderarzt und so ein Pferd müsste dann eventuell in die Tierklinik. Das muss natürlich möglich sein. Und dann hatte Viva zum Beispiel auch ein ganz großes Thema mit dem Wasser. Mhm. Und dazu will ich aber gar nicht so viel sagen, weil ich denke, die Geschichten, die kann man im Buch dann mit ein paar schönen Bildern dazu nachlesen.
Darf ich einmal sagen, wie du sie in dieser Situation immer genannt hast? Oder willst du es machen?
Viva la Dickschädel.
Viva la Dickschädel, genau so ist es. Also wirklich, ich verfolge deinen Account und wenn es nur halb so lustig und auch so emotional ist wie das Buch, wie es auch auf deinem Account ist, dann kann ich mir vorstellen, dass das absolut durch die Decke geht.
Ich hoffe.
Hast du es Viva schon mal vorgelesen?
Nein.
Hast du es vor?
Es ist ein großes Event geplant.
Oh, es ist ein großes Event
geplant. Nein, es ist geplant, dass ich meinen Sessel, den ich ja sonst auf meine Bühnenshows mitnehme, mir mit in die Box nehme und ihr das dann vorlese.
Oh, und wir werden es verfolgen auf Social Media.
Mal gucken, was sie dazu sagt. Ich glaube, sie wird mir den Hintern zudrehen und gehen.
Und könnte es im nächsten Jahr ein neues Buch über ein neues Fohlen geben?
Eigentlich möchte ich gerne Viva jetzt so ein bisschen begleiten.
Ah.
Weil ich finde das irgendwie schön, wenn Kinder sich damit so ein bisschen identifizieren mit der Hauptfigur.
Ja.
Und Viva scheint ja erstmal auf den ersten Blick recht groß zu werden. Mhm. Dass sie nun einen Dickschädel hat, das ist so. Damit muss ich jetzt für immer leben. Aber ich würde sie planmäßig, glaube ich, ganz gerne noch eine Weile behalten. Und möchte dann so ein bisschen ihr Leben und die verschiedenen Abenteuer, die da jetzt dann noch so kommen, vielleicht im Folgejahr noch.
Sehr, sehr spannend. Jetzt würde ich mit dir gerne noch eine Sache machen. Und zwar würde ich von dir gerne wissen,
euer Hashtag.
Was ist denn so dein Motto? Dein Lebensmotto, dein Influencer-Motto, dein Hashtag?
Ich liebe Pferdekackviecher.
Wieso Kackviecher?
Wer sich jetzt vielleicht schon mal in meinem Profil begeben hat und ein Video sich angeschaut hat, in dem ich meine Pferde auf die Weide bringe, dann ist das, denke ich, wie mit Kindern. Man liebt sie über die Maßen, aber oft schaffen sie es auch, einen um den Verstand zu bringen. Und daraus ist das entstanden. Ich habe dann immer vor mich hingeflüstert, ich liebe Pferde, ich liebe Pferde, ich liebe Pferde. Kackviecher, ich liebe Pferde.
Das ist super. Und das sind übrigens auch meine Lieblingssequenzen von deinem Social-Media-Profil. Wenn du deine, wie sagst du mal, Drollpferde rausbringst und mit denen durchs Dorf ziehst, also ich führe manchmal zwei oder drei Pferde von der Weide nach Hause in die Box und das ist nur innerhalb des Hofes. Du hast 7, 8 Pferde an der Hand, 7, 6?
An der Hand sind es, glaube ich, nur 5.
Och, noch 5 Pferde, aber 3 Fohlen da mit dabei, genau, laufen, die in jeden Vorgarten gucken. Und
die letzten 3 Tage nicht. Sie haben immer gehört, wenn ich meine Stimme erhoben habe
nicht
und gesagt
Fremde.
Genau, nicht in fremde Gärten.
Das stimmt. Jedenfalls ist das beeindruckend, wie du mit 5 Pferden und diesem ganzen Leinen wust und den 3 Fohlen da durch das Dorf ziehst. Es ist wirklich, wirklich herrlich. Also man muss sich das angeguckt haben. Patrick Tomalla, der Pferdeinfluencer, war heute hier mein Gast und ich danke dir, dass du hier warst.
Es war sehr schön, hier zu sein.
Ich würde mal sagen, wir sagen jetzt mal zu der Aufzeichnung, das ist das.
Mit Halt.
Wenn ihr euch den Account anguckt, dann wisst ihr, warum wir das jetzt gemacht haben. Danke dir, Patrick.
Gerne, gerne.
Das Familienradio für den ganzen Tag. Radio Teddy.